für das Jahr 2023 steht im ersten Buch Mose, Kapitel 16. Da ist ein kurzer Bericht aus dem Leben der Familie Abrahams. Und da wird etwas berichtet über die Magd oder die Sklavin von der Sarah, die aufgrund der Familiengeschichte oder der Ereignisse, sage ich mal, schwanger geworden war durch Abraham. Und die Hagar ist das, diese Magd. Und sie ist jetzt, weil sie mit der ganzen Lebenssituation unzufrieden ist, auf der Flucht sozusagen, am Ausreißen, am Suchen nach einem neuen Lebensgrundlage oder neuen Lebenshorizont. Und sie steckt in einer absolut für sie persönlich ausweglosen Situation. Und dann lesen wir in dem 13. Vers in 1. Mose 16. Da nannte sie, also die Hagar, den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sagte: Habe ich nicht auch hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat? Also dieser eine oder Teil dieses Verses, du bist ein Gott, der mich sieht, ist die diesjährige Jahreslosung. Der Gedanke hinter diesen Losungsversen ist ja der, dass man immer einen geistlichen Impuls hat für sein eigenes Leben. Das ist also nicht irgend so ein Orakel, das jetzt über diesem Jahr stehen soll, sondern man soll sich Gedanken darum machen, was Aussagen der Bibel für mich persönlich auch bedeuten. Und das wollen wir heute Morgen, denke ich mal, vielleicht zusammentragen. Ich denke, der ein oder andere hat einen guten Gedanken zu dieser Jahreslosung. Und es wäre schön, wenn wir das so, wie gesagt, zusammentragen und so verschiedene Sichtweisen vielleicht auch dazu sehen. Vielleicht auch aus dem Umfeld dieses Verses heraus, wie auch immer. Ich möchte noch zunächst mit uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir freuen uns, dass wir dich kennen dürfen. Wir freuen uns, dass du in unser Leben hineingekommen bist. Und wir freuen uns darüber, dass wir mit dir in Gemeinschaft leben dürfen. Danke, dass du uns dazu vor allen Dingen auch dein Wort geschenkt hast, dass wir daraus so wahnsinnig viele Informationen über dich und über deine Ideen und über deine Gedanken bekommen. Und danke, dieses Wort, das du uns geschenkt hast in der Bibel, dass das einfach wirklich auch für unser Leben einfach eine Grundlage ist, lebenswichtig ist. Und so wollen wir heute Morgen über diesen Vers der Jahreslosung gemeinsam nachdenken. Wir wollen dich bitten um deinen Segen, dass wir davon etwas mitnehmen dürfen, was uns ja auch durch dieses Jahr begleiten darf. Danke, dass du uns das ermöglichst. Danke aber auch, dass die Kinder zusammen sein dürfen in der Kinderstunde. Ja, und wir wollen uns alle gemeinsam dir und deinem Segen anbefehlen für diese Zeit, die jetzt vor uns liegt. Amen. Amen.
Ja, will ich mal den Anfang machen. Und ich habe mich als erstes mal gefragt, wenn man den Vers, die Losung ist ja, du bist ein Gott, der mich sieht. Wenn man die Aussage erstmal so hört, was löst die in mir aus oder in einem Menschen? Auch in Menschen, die Gott nicht kennen vielleicht, ne? Weil die ist ja, grundsätzlich ist die Aussage ja allgemeingültig, du bist ein Gott, der mich sieht. Und je nachdem, was ich für ein Gottesbild habe, kann diese Aussage Wohlbehagen oder auch Unbehagen auslösen. Ich glaube, wenn ich vor mir Gott als so einen strengen Polizisten sehe, der nur darauf aus ist, meine Fehler zu entdecken, dann ist dieser Vers, du bist ein Gott, der mich sieht, nicht so schön. Weil, wenn ich mir vorstelle, Gott, ja, der sieht mich, er sieht mich immer und weiß immer, was ich tue und was ich mache, und ich weiß, dass ich nicht immer alles tue, was Gott möchte, dann kann das, ja, nicht so schön sein, diese Aussage. Als Adam und Eva im Garten Eden gesündigt hatten, da fragte Gott dann auch, wo bist du, Adam? Und Adam fühlte sich so ein bisschen ertappt und er wusste, dass er nackt ist. Ich glaube, in dem Moment fand er nicht so gut, dass Gott ihn sieht. Auf der anderen Seite, wenn man sich hier den Zusammenhang anschaut, in dem die Hagar das sagt, du bist ein Gott, der mich sieht, dann, glaube, hat sie ja ein Bild von Gott, das gütig ist, das freundlich ist, dass es ein Gott ist, der dir uns lieben zugewandt ist. Und sie findet das gut, dass Gott sie sieht und dass er immer für sie da ist und auf sie Acht hat. Denn ich glaube, Hagar war in einer sehr schwierigen Situation. Sie war ja eine ägyptische Magd. Und war halt in der Fremde. Und ja, dann wurde sie ja schwanger von Abraham, weil die Sarah gesagt hat, ich selber kann keine Kinder bekommen, und damit irgendwie der Abraham Kinder und Nachkommenschaft bekommt, dann soll er doch die Hagar nehmen und mir mit ihr ein Kind zeugen. Ja, und dann aber wandelte sich ja das, die Art und Weise, wie Sarah sich ihr gegenüber verhielt. Und also wir lesen ja im Vers, wo ist es? Vers 6, wo dann steht, sagte Abraham, mache, was ihr mit Gutes in deinen Augen, und als Sarah sie aber demütigte, da floh sie vor ihr. Also, Hagar war auf der Flucht, sie wusste nicht, wohin sie sollte, sie hatte scheinbar auch im direkten Umfeld keine Familie, keine Freunde, niemanden, der für sie da war, wo sie sich hinwenden konnte, und um dieser Situation, dieser schwierigen Situation zu entfliehen oder zu entgehen, floh sie in die Wüste. Und als sie dann dort in der Wüste ist, war da eine Wasserquelle, und dann sprach halt dieser Engel des Herrn zu ihr und sprach ihr Mut zu und sagte ihr auch, wie das Kind heißen sollte, was sie gebären sollte, nämlich Ismael, was ja heißt, Gott hört. Also sehen wir schon zwei Sinne eigentlich, die Gott, also die auf Gott auch zutreffen, logischerweise. Also er kann sehen und er kann hören und er tut es auch. Und genau, und das beruhigt die Hagar, und sie wird ruhig. Sie weiß, Gott ist für sie da, es gibt jemanden, der auf sie sieht, sie ist nicht vergessen, sie weiß, dass jemand da ist, dass Gott da ist und für sie da ist, und dass ja sie auch in ihrer verzweifelten Situation, wo sie alleine ist, nicht alleine ist, sondern Gott ist da und ist bei ihr, er steht ihr bei. Gott sieht mich, Gott ist bei ihr. Psalm 139 lesen wir auch davon, dass Gott uns zu jeder Zeit ja kennt und schon in unserer Mutterleib oder bevor wir überhaupt geboren waren, wussten, dass er da ist und dass er uns in seiner Hand hält. Und der Psalmist kann davon ja im wahrsten Sinne des Wortes ein Lied singen, und ja, so hat die Hagar das auch erlebt, und das gibt ihr Mut und Zuversicht, weiterzumachen. Vielleicht wäre sie einfach in der Wüste, hätte sich verirrt, wäre verdurstet, gestorben. Einsam, keiner hätte sie gesehen, aber nein, Gott ist da und ist für sie da. Und ihre Situation ändert sich in dem Moment, wo sie das für sich festgestellt hat, wo sie gemerkt hat, Gott ist da, es gibt ihr neuen Mut. Der Auftrag, den sie hat, zurückzukehren zu Sarah, um dort weiter zu dienen, der wird ihr sicherlich nicht unbedingt zugesagt haben, also aus menschlicher Sicht, sondern sie wird sich bestimmt viele Gedanken gemacht haben, ja, wie ist das, wenn ich jetzt zurückgehe, macht die dann weiter, die Sarah, oder wie muss ich mich verhalten? Aber gerade dieser Zuspruch oder diese Zuversicht, Gott ist bei mir und sieht mich in meiner Situation, hat ihr dann auch die Kraft gegeben, zurückzugehen. Und wenn man sich dann die Geschichte weiter anschaut, merkt man, also sie hat dort offenbar wieder treu auch gedient und ihre Arbeit getan, aber unterschwellig war das immer noch so, zwischen ihr und Sarah stand dieser Konflikt. Und wenn wir ja zwei Kapitel oder drei Kapitel weiterschauen, im 21. Kapitel, da sind ja dann die Kinder geboren, auch die Sarah hatte ja dann den Isaak zur Welt gebracht noch, den hat ja Gott ihnen dann noch geschenkt. Und da steht ja ein Kapitel 21, Vers 9. Und Sarah sah den Sohn der Ägypterin Hagar, den diese dem Abraham geboren hatte, scherzen. Also scherzen über den Isaak. Und da war halt immer noch dieses, ja, also Sarah hatte immer noch Bedenken gegenüber der Hagar und sagte zum Abraham, ja komm, das kann so nicht weitergehen. Schickt die Hagar mit ihrem Sohn fort. Ich will nicht, dass mein Sohn da beeinträchtigt wird. Und der Abraham war da zwar nicht ganz überzeugt von, aber wie das nun mal so ist und auch eigentlich gut ist, er hält mit seiner Frau zusammen und schickt dann die Hagar fort. Und die Hagar geht mit dem Ismael dann ja in die Wüste und irrt durch die Wüste und ja verirrt sich dort auch scheinbar, findet kein Wasser und der Ismael ist kurz davor zu sterben und sie setzt sich dahin und wartet eigentlich darauf, dass ihr Kind stirbt. Und auch da kommt wieder Gott und sieht sie und sieht ihre Situation und ihr öffnet ihre Augen, dass sie einen Brunnen sieht und Wasser schöpfen kann für den Jungen. Und ja, der Junge überlebt und sie überleben. Und die versprochene Nachkommenschaft wird ja dann auch, kommt ja dann auch irgendwann. Und ich glaube, da hat ja sie auch gemerkt, die Hagar, ja, Gott sieht mich auch jetzt wieder. Und sie hat treu ihm gedient. Gott hat auf sie gesehen und geschaut. Und das war ja zu der Zeit auch nicht selbstverständlich, dass die Hagar, die eine Ägypterin war, die eigentlich ja gar nicht jetzt, also da gab es ja noch nicht wirklich das Volk Gottes Israel, aber es war ja noch trotzdem, ja, sag ich mal, eine Fremde. Und Gott schaute trotzdem auf sie und sah sie. Und das hat ihr Mut gegeben. Und sie hat die Erfahrung gemacht, wenn ich Gott treu bin, aber Gott sieht einfach auf mich und bleibt bei mir. Und persönlich kann man sich auch nochmal fragen, weil oft sind wir sind ja vielleicht auch oft mal in einer Situation, wo wir denken, ja, keiner sieht mich, ich bin alleine, mir geht's nicht gut. Vielleicht schaut man sich einfach mal auf, wer sieht mich? Vielleicht meine Familie, Freunde, wer sieht mich, wer ist für mich da? Auf wen kann ich mich verlassen? Aber auch vielleicht, wer sieht mich nicht, von dem ich gerne hätte, dass er mich sieht. Also am besten kann man sich das ja vorstellen bei irgendwie Teenagern, wo sie einen Schwarm haben, den sie verliebt sind und versuchen alles, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Und er sieht sie nicht. Und das ist natürlich sehr traurig für die Person dann und nicht so schön. Und da wünscht man sich natürlich, dass man sehen wird. Und vielleicht haben wir auch Leute, Personen in unserem Leben, wo wir gerne hätten, dass sie uns mehr sehen. Ja, auch das könnte man aufschreiben und so mal gegenüberstellen und zeigen oder sich anschauen. Wer wirklich, wer sieht mich, von wem möchte ich gesehen werden und warum ist das so? Und darüber kann man auch mit Gott sprechen und ihm das hinlegen, seine Sorgen, und wissen dürfen, dass Gott mich sieht. Und gleichzeitig sollte ich mir vielleicht auch überlegen, wen übersehe ich und wen sehe ich in meinem Umfeld? Gibt es da Menschen, die ja auch gesehen werden wollen, auf die keiner schaut, die am Rande der Gesellschaft stehen, am Rande der Gemeinde, am Rande der Familie, am Rande der Klasse, in der Schule oder am Arbeitsplatz, mit denen keiner vielleicht was zu tun haben will? Vielleicht ist das die Person, auf die ich sehen sollte, mit der ich mich beschäftigen sollte, für die ich da sein sollte. Soweit erstmal meine Gedanken.
Ja, das ist ja schon eine merkwürdige Geschichte mit dem Glaubensvater Abraham hier. Also ich sag mal, für in heutigen Tagen war das mindestens ein Fall für den Brennpunkt, nicht? Oder wie heißt diese Sendung im Fernsehen? Also Abraham, der Vater des Glaubens, der ja in der Liste der Glaubenszeugen aus Hebräer auftaucht, ja, geht hier doch einen etwas sehr merkwürdigen Weg. Vielleicht nochmal, Gott hat dem Abraham ja eine Verheißung gegeben. Wenn wir uns anschauen, Kapitel 15, da heißt es, doch siehe das Wort des Herrn, er ging an ihn, an Abraham, dieser soll nicht dein Erbe sein. Also es geht um den Knecht Elisa, der es ja sein könnte nach den Gedanken Abrahams, wenn es dabei bliebe, dass er keinen Nachkommen hätte. Dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der soll dein Erbe sein. So, und dann ja, wird der Abraham mit seiner Frau in eine Situation gestellt, wo erstmal jahrelang nichts passiert. Er hatte diese Verheißung und es passiert nichts. Und er sieht, die Zeit rennt ihm weg Und es passiert immer noch nichts. Und in dieser, ja, in dieser Krise stand er. Das ist eine sehr schwierige Situation. Der hatte wirklich die große Angst, die Sorge, dass er letztlich trotz der Verheißung Gottes irgendwie irgendwann ohne Erbe dastehen würde. Und dann, ja, überlegen die beiden sich, was machen wir jetzt? Selbsthilfe. Ja, es gibt ja so einen komischen Spruch dazu, aber den will ich jetzt nicht nennen, ihr wisst, was ich meine. Und ich will nicht sagen, dass Abraham hier im Sinne dieses Spruches gehandelt haben könnte. Er hat schon Gott vertraut. Aber er war der Auffassung, er müsste hier nachhelfen. Also jetzt nenne ich den Spruch mal, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott, das ist ja am Volksmund so ein dummer Spruch. Ne? Das denke ich, kann man dem Abraham hier nicht unterstellen. Er war ein Mann des Glaubens, er hat Gott vertraut und er hat jetzt irgendwie versucht, in die Verheißung, der Verheißung Gottes nachzuhelfen und da sozusagen seine eigenen Möglichkeiten mit hineinzubauen, um die Verheißung Gottes zum Ziel zu bringen. Ja, und jetzt kommt die Hagar ins Spiel. Hagar, habe ich gelesen, heißt hebräisch übersetzt die Fremde. Hagar war also eine Fremde, sie war eine ägyptische Magd. Wir lesen hier einige Verse weiter, Vers 5. Ich finde jetzt den Vers nicht, wo also auf jeden Fall der Abraham zu seiner Frau Sarah sagt, mach du doch mit ihr, was du willst, sie ist deine Magd. Also das ist seine Leibeigene und sie war nicht nur Fremde, sondern sie war auch Leibeigene, sie hatte nichts zu melden, sie war Arbeitskraft, sie hatte das zu tun, was ihr aufgegeben wurde. Ein Arbeitsverhältnis, das sich keiner von uns wünscht. Und da hatte sie auch keine Gewerkschaft, die sie da um Hilfe fragen konnte oder bitten konnte, sondern sie hatte gefälligst das zu tun, was ihr aufgetragen worden ist. Und jetzt noch darüber hinaus wird sie noch als junge Frau von einem 86 Jahre alten Mann, jetzt sage ich das mal ganz vor den Anführungsstrichen, missbraucht. Das wäre ja nach heutigen Dingen ein Skandal. Sie muss sich also dafür hergeben, diesem alten Mann auch noch ein Kind zu bringen. Nun will ich nicht über Abraham richten, auf keinen Fall, er ist ein Vater des Glaubens. Aber wir müssen feststellen, bei allem Respekt vor dem Mann, das war nicht im Willen Gottes. Und wir sehen auch, dass in Kapitel 17, Vers 1 steht, als nun Abraham 99 Jahre alt war, also Kapitel vor Vers 16 war er noch 86, sehen wir, dass da 13 Jahre lang Funkstille zwischen Gott und Abraham ist. Ja, und das ist schrecklich, wenn Gott schweigt. Dieses Schweigen musste Abraham 13 Jahre lang aushalten, weil er mit dieser Maßnahme nicht im Willen Gottes war. Nun ist es aber so, dass die Hagar als die Fremde ja nichts dazu konnte. Und ich fand es sehr interessant, ich lese ja ab und zu die Mengeübersetzung, und da heißt es im Vers 13, da nannte sie, also Hagar, den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte, du bist der Gott des Schauens, denn, sagte sie, ich habe wirklich hier den geschaut, der nach mir geschaut hat. Also ich finde das, der Menge war ja ein Sprachgenie, ich finde das eine sehr gute Übersetzung, weil dieses Sehen heute im heutigen Sprach, Gott sieht ja alles, ist klar, haben wir ja gerade gehört, Gott sieht alle Dinge auf dieser Welt, ihm ist absolut nichts verborgen, und aber hier durch dieses Schauen, nach mir schauen, wird ja deutlich, er hat zielgerichtet geguckt, wie geht's der Hagar denn? Gott hat sich, hat Abraham, hat Hagar nicht aus den Augen verloren, sondern Hagar war ihm wichtig. Er hat nach ihr geschaut. Er hat suchend ihren Blick, vielleicht kann man das so übersetzen oder übertragen, auf sie gerichtet und geguckt, was macht sie denn jetzt, wie geht es ihr? Und dann hat er ihr eine Begegnung geschenkt in dieser Wüste. Und jetzt müssen wir festhalten, sie war nicht nur die Fremde, sie war nicht nur die Einsame in der Wüste, vielleicht auch die einsame Magd in diesem ganzen großen Clan Abrahams als Ägypterin, sondern sie war auch die Gedemütigte durch diese ganze Handlung. Und Sarah demütigte sie dann ja noch weiter, nachdem Hagar hochmütig reagiert hatte, vielleicht in der Hoffnung, na jetzt kommt mir endlich mal vielleicht die Stellung zu, die mir doch schon lange zusteht, wenn ich schon dem Abraham ein Kind gebäre. Und sie wird in ihre Schranken verwiesen. In ihrer Verzweiflung flieht sie in die Wüste und da greift Gott ein und spricht zu ihr. Und jetzt ist interessant zu sehen, was Gott ihr sagt. Vers 8. Hagar, du Magd der Sarai, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von meiner Herrin Sarai geflogen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, siehe, ich will deinen Namen so mehren, dass er vor großer Menge unzählbar sein soll. Also wir sehen hier, dass also der Engel des Herrn, die Übersetzer sind sich ja einig, das ist in den Übersetzungen wird das ja auch in Großbuchstaben geschrieben, also ist Gott selbst durch Jesus, der hier im Alten Testament der Hagar erscheint und mit ihr spricht. Und er stellt ihr diese beiden entscheidenden Fragen, woher kommst du und wohin gehst du? Und das sind ja Fragen, die Gott allen Menschen stellt. Das sind ja die entscheidenden Fragen, die Gott an uns richtet. An jeden Menschen, der über diese Erde geht. Woher kommst du und wohin gehst du? Ja, woher die Hagar kommt, das weiß sie, das beschreibt sie hier. Sie ist geflohen und wo sie hin will, ja, das weiß sie eigentlich. Wo soll sie hin? Schwanger, Magd, abhängig, kann ja nur noch schlechter werden. Und deswegen gibt Gott die Verheißung, einmal, dass sie Mutter eines Sohnes werden soll, dass sie eine große Nachkommenschaft haben soll, und er gibt ihr den Auftrag, zurückzugehen und sich zu demütigen. Also die Gedemütigte soll sich weiterhin demütigen. Das ist schon eine Herausforderung. Aber wenn Gott das so sagt, dann ist das gut so, weil seine Wege vollkommen und richtig sind. Und vielleicht denken wir auch an andere Menschen, die gedemütigt worden sind. Also in der Bibel zum Beispiel lesen wir das ja auch von verschiedenen Gottesmännern. Vielleicht denken wir da an Simson, weil Simson auch einer ist, der nicht etwas zu seiner Demütigung selbst beigetragen hat. So ist es ja auch mit Hagar. Hagar hätte ja auch in ihrer Stellung bleiben und sich weiterhin gegenüber der Sarah so verhalten können, wie es bisher war. Hat sie aber nicht getan. Und deswegen ist sie nicht nur Opfer, sondern auch Täterin. Sie hat auch Schuld auf sich geladen, dadurch, dass sie sich hochmütig gegenüber Sarah verhalten hat. Denn auch die Sarah hat ja in diesem Punkt kein leichtes Leben gehabt. Ja, sie musste kinderlos bleiben bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Sie wusste nicht, wann das sich ändern würde. Sie war in diesem Punkt verzweifelt. Und dann sieht sie noch, wie plötzlich die Magd sich über sie erhebt. Also Gott gibt der Hagar die Anweisung, zurückzugehen, sich zu demütigen und sich weiterhin dieser Sarah als ihrer Herrin, als ihrer Leibeigenen anzuvertrauen und ihren Weg zu gehen. Er gibt ihr die Kraft, diesen Weg zu gehen. Er schaut auf sie, er hat sie im Blick. Und da fiel mir so ein, das gilt ja für alle, die in besonderen Situationen sind. Für uns alle natürlich auch, aber auch für die, die gedemütigt werden. Wie ist das denn mit den Christen in aller Welt, die unter Verfolgung stehen? Ganz anders, also in keinem Vergleich zu der Situation, die wir hier in Deutschland oder in Westeuropa noch haben. Die werden unendlich gedemütigt. Schauen wir uns an, was in Nordkorea passiert, was man in einzelnen Berichten hört. Demütigung ohne Ende. Und Gott könnte ja die Situation mit einem Schnips ändern. Macht er aber nicht, weil er andere Ziele verfolgt. Weil seine Gemeinde, vielleicht ist das ein Grund mit, oder es ist ein Grund mit, seine Gemeinde wächst gerade in der Verfolgung. Wir durchschauen und überblicken die Pläne Gottes nicht. Aber er hilft denen, die in der Verfolgung, sind, die dort zu leiden haben, die dort gedemütigt werden. Er gibt ihnen Kraft, er bringt sie durch und final in seine Herrlichkeit. Und ja, das gilt auch für uns, auch wenn wir hier in einer Luxussituation leben. Wir sind hier noch nicht verfolgt. Wir werden vielleicht belächelt. Wenn wir unter unseren Arbeitskollegen etwas sagen, werden wir vielleicht im besten Fall dumm angeguckt. Im schlimmsten Fall spricht man über uns. Aber das ist alles nichts im Vergleich zu dem, was andere erfahren. Aber was auch immer passiert, wir dürfen wissen, Gott schaut nach uns. Er hat unser Leben im Blick. Er hat die Situation, in die wir hineingeraten werden, auch im neuen Jahr schon gesehen. Vor ihm sind ja alle Tage schon offenbar. Er hat alles im Blick. Er schaut auch nach uns und er will mit uns durch diese Situationen des Lebens gehen, so wie er auch mit Hagar gegangen ist. Und das wünsche ich uns, dass wir das auch am Ende des Jahres vielleicht fröhlich bezeugen können über die eine oder andere Lebenssituation, wie Gott uns da wunderbar geholfen und geführt hat.
Vielleicht kennt ihr alle dieses Lied, das Kinderlied, was ich auch oft gehört habe. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Ja? Alle schon mal gehört? Pass auf, kleines Ohr, pass auf, kleiner Fuß, wohin du gehst, denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Und gerade dieses Kinderlied kann so und so verstanden werden. Es gibt Leute, die sagen, boah, dieses Lied hat mir total Angst immer gemacht, weil manchmal wurde das so gesungen, pass auf, kleines Auge, was du siehst, weil das Kind irgendwo hingeguckt hat, wo es nicht hingucken sollte. Und dann haben die Eltern das aufgegriffen und haben gesagt, so, pass auf, denn Gott sieht auch das, was du da machst. Genauso Fuß, Ohr und alles, was unsere Sinne ausmacht. Aber ich denke mal, der Vers, den wir hier vor Augen haben, der ist positiv gemeint. Und dieses Aufpassen hat mich selbst auch nie so runtergezogen oder mir Angst gemacht, weil ich wusste, Gott passt auf mich auf. Also anders als dass Gott der Polizist ist, der nur guckt, wo ich Fehler mache und mir dann sagt, ne, da hast du es falsch gemacht. Ja, also ich denke mal, die Hagar, die hat das eigentlich auch im positiven Sinne hier erfahren. Von David, du hast es ja auch angesprochen, also der andere David, der in der Bibel was aufgeschrieben hat, der hat ja diesen Psalm 139 gedichtet, wo er auch sagt, du kennst mein Sitzen und Aufstehen von Ferne, du kennst meine Gedanken von Ferne. Das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge, du weißt es genau und du hast mich, wohin sollte ich fliehen? Du bist da, ja. Gott ist überall da, er sieht mich überall. David hat das auch positiv empfunden. Aber einer, der weiß, ich habe was zu verbergen, der sieht das nicht positiv. Der sagt sich, oh, jetzt werde ich beobachtet und das, was ich mache, ist nicht richtig. Und das führt einen vielleicht dazu, ja, selbst immer weiter fortzurennen und sich zu verbergen. Oder aber man stellt sich dem. Ja, die Hager, um mal wieder darauf zurückzukommen, ich denke, das war damals üblich, dass auch eine Zweitfrau genommen wurde, auch um Kinder zu gebären, sozusagen eine Leihmutter. Bei uns wird es medizinisch gemacht, der Abraham hat es wahrscheinlich nicht medizinisch gemacht, der ist zu ihr eingegangen. Aber seine Frau Sarai, die war, glaube ich, 10 Jahre jünger, mit 75 oder so, konnte nicht mehr gebären, ist eigentlich auch logisch, die wollte nachhelfen. Und auch der Abraham, der hat dann nicht das hinterfragt, sondern er hat das eigentlich entgegengenommen. Die Sarai hat ihm ja angeboten, nimm die Hagar zur Frau, geh zu ihr ein. Also, ne, das ist jetzt deine Frau, die ist jetzt mit dir verheiratet, du kannst jetzt ein Kind gebären, aber das ist dann mein Kind, so wie eine Leihmutter heutzutage. Ich denke mal, das war üblich, aber es war nicht Gottes Plan. Aber ich möchte den Abraham auf keinen Fall verurteilen, denn der war dann 85, als das passierte, 86, als der Sohn geboren wurde, und er gibt kein gutes Bild ab. Ich denke mal, oftmals ist es gut, auf unsere Frauen zu hören, aber wir sollten das nicht blind machen. Die Eva, die hat es auch nicht hinterfragt. Die hat auch einen Abraham gegeben, und der Abraham auch nicht hinterfragt. Ist das jetzt richtig, was wir machen? Gut, also aus dieser Geschichte heraus ist die Hagar auf der Flucht, und sie geht Richtung Schur und ist aber auch an einer Quelle angekommen. Die lagert da in der Nähe von einer Quelle. Und an dieser Quelle findet sie der Engel des Herrn, und sie erkennt ihn, so wie wir gerade auch schon gehört haben, als Gott. Das geht aus dem Text auch so hervor, weil sie spricht ja erst von dem Engel, Vers 7, der Engel des Herrn fand sie, und sie spricht dann in dem 13., da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte, du bist ein Gott, der mich sieht. Also nicht du bist ein Engel, der mich sieht, sondern du bist ein Gott, der mich sieht. Gott sieht. Und das macht einem, wenn man mit Gott ins Reine gekommen ist, Freude. Gibt einem Geborgenheit. Man fühlt sich sicher, weil Gott alles sieht, was mir passiert. Ich fand es auch interessant, die verschiedenen Übersetzungen dazu zu lesen. Also Luther schreibt 1912, und sie hieß in den Vers 13 jetzt, und sie hieß den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du Gott siehst mich. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier gesehen den, der mich hernach gesehen hat. Schlachter schreibt 1951, und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist der Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, habe ich hier nicht den gesehen, der mich gesehen hat. Und die unrevidierte Elberfelder 105 schreibt, da nannte sie den Herrn, der zu ihr redete, du bist ein Gott, der sich schauen lässt. Denn sie sprach, habe ich nicht auch hier geschaut, nachdem er sich hat schauen lassen? Ich finde beide Übersetzungen sehr treffend. Einmal der Gott, der mich sieht, klar, aber auch der Gott, der sich schauen lässt, und zwar in dem, was er gemacht hat. Wer hat denn die Hagar zu dieser Quelle geführt? Wer hat sie da aufgesucht? Das war der Gott, der sich in dieser Situation gezeigt hat. Gott lässt sich schauen. Oftmals in so einer Begebenheit, wie sie hier uns beschrieben wird, aber Gott lässt sich nicht nur darin schauen, Gott lässt sich in der Natur schauen, in allem. Je kleiner man die Dinge beobachtet durch Mikroskop und so, desto mehr tritt das hervor, dass sich Gott schauen lässt, in allem, was wir hier feststellen können, was wir sehen können. was wir erleben können. Römer 1, Vers 19. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen geoffenbart, denn das Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen werden, wird geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien, Menschen, die Gott leugnen. Gott lässt sich schauen in dem, was er gemacht hat. Seine Göttlichkeit, so wie wir es hier gelesen haben, seine ewige Kraft, wird in dem geschaut werden, wie Gott sich gezeigt hat. Und das, finde ich, ist auch ein sehr schöner Gesichtspunkt, dass Gott sich nicht verborgen hat, dass Gott sich geoffenbart hat. Nicht nur in seinem Sohn, das natürlich in erster Linie, denn Jesus Christus war hier und wer den Sohn gesehen hat, hat den Vater gesehen. Auch darin können wir Gott sehen, in seinem Handeln und in dem, wie er ja seinen Sohn hier begleitet hat.
Noch einen kurzen Gedanken, der uns deutlich macht, ein Gott, der mich ganz persönlich sieht, das haben wir ja gerade schon mehrfach gehört, ist einfach etwas Faszinierendes, weil es leben, keine Ahnung, wie viele Milliarden Menschen auf dieser Erde, über 8 irgendwas oder was. Und ich persönlich bin in den Augen Gottes, nicht mal so ganz zufällig, sondern ganz bewusst, achtet Gott auf mich, aber nicht nur auf mich, sondern auch auf dich, auf uns alle. Und wir sind unverrückbar in seinem Augenwinkel oder in seinem Blickfeld. Darüber hinaus merken wir, welch eine Allmacht und eine Größe Gott doch hat, allein an diesem Gedanken. Aber Gott geht auch noch viel weiter. Denn genau diese Situation mit dieser Hagar, wo sie diese fantastische Aussage über Gott macht, taucht über 4000 Jahre später wieder auf in einem Brief, den der Paulus an die Galater schreibt. Und Gott sagt da etwas noch ein Stückchen weiter als Erklärung und sagt, genau diese beiden Lebenssituationen, auf der einen Seite Sarah, auf der anderen Seite Hagar, sind ein Anschauungsbeispiel, was es bedeutet, ob du als Mensch unter dem Gesetz, wie es die Bibel nennt, lebt, unter dem Zwang, etwas Gutes tun zu müssen, damit du Wohlgefallen bei Gott vielleicht findest, oder ob du die Freiheit genießen darfst, indem du die Gnade Gottes annimmst, indem du das Erlösungswerk von Jesus Christus für dich und für dein Leben in Anspruch nimmst. Im Galaterbrief heißt es in Kapitel 4, Vers 24, dies hat einen bildlichen Sinn, denn diese Frauen bedeuten zwei Bündnisse. Eines vom Berg Sinai, das in die Sklaverei hineingebiert, das ist die Hagar. Denn Hagar ist sozusagen der Berg Sinai in Arabien, es entspricht aber dem jetzigen Jerusalem, denn es ist mit seinen Kindern in Sklaverei. Und dann geht's weiter, das Jerusalem droben aber ist frei. Und das ist unsere Mutter, denn es wird geschrieben, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, brich in Jubel aus und rufe laut, die du keine Geburtswehen leidest, denn viele sind die Kinder der Einsamen, aber mehr als die derjenigen, die den Mann hat. Und dann heißt es in Kapitel 5, Vers 1, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder unter ein Joch der Sklaverei belasten. Interessant, dass diese Hagar ein Beispiel dafür ist, dass wir Menschen alles aus uns heraus schaffen müssen. Natürlich, wir haben es gehört, sie wurde von Abraham und auch von Sarah letztendlich aufgrund ihrer Lebenssituation dazu gezwungen, in diese Situation letztendlich hineinzukommen. Sie hat sich angenommen. Das Leben war dadurch nicht besser geworden, sondern eigentlich noch viel schwieriger. Und das ist heute genau das Gleiche. Es geht um die Zukunftsperspektive. Hagar war damals ohne Perspektive, mit Angst beladen. Was wird's, wie wird's weitergehen? ich schaffe es nicht. Und aus dieser Lebenssituation heraus macht Gott ihr klar, du, ich sehe dich und ich sehe in die Zukunft und ich weiß, was kommen wird. Und so sind wir doch heute auch in einer Gesellschaft, die voller Sorge in die Zukunft schaut. Was müssen wir nicht alles überhaupt tun, damit es überhaupt noch eine Zukunft gibt? Und Menschen sind bereit, sich dadurch, was weiß ich, auf der Straße festzukleben oder sonstige Dinge zu machen, um darauf aufmerksam zu machen, dass es aus ihrer Sicht kahl, ohne Perspektive eigentlich ist, wenn nicht sofort etwas komplett geändert wird. Dabei hat Gott die Zusage gemacht, dass Saat und Ernte nicht aufhören werden. Das ist die andere Seite. Also auch diese Dinge belasten uns Menschen oder Pandemien, die einfach weltweit um sich greifen. Und wir leben in dieser Gesellschaft. Und auch wir können uns jetzt voller Sorge und Angst über die Zukunft lähmen lassen sozusagen. Deshalb finde ich diese Jahreslosung so wertvoll und so wichtig. Gott sieht uns. Und es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Auf Gott zu vertrauen, Freiheit sozusagen zu genießen. Freiheit, die wir in Jesus Christus haben dürfen. Dadurch ändert sich unsere aktuelle Lebenssituation nicht. Dadurch ist nicht morgen das CO2 weg sozusagen. Sondern da müssen wir mit umgehen. Damit müssen wir leben. Aber wir dürfen auf der anderen Seite zuversichtlich sein. Gott wird weiterführen. Auch für unsere Kinder und Enkelkinder wird er sorgen. Bis zu dem Tag, wo Jesus Christus wiederkommt und alle die, die an ihn glauben und Erlösung ihrer Schuld haben, erlöst werden, zu ihm gehen dürfen. Fantastisch doch, diese Perspektive der Freiheit, die alles das überstrahlt, was wir vielleicht heute noch nicht wissen, wie wir die Inflation in den Griff kriegen können oder sonstige Dinge. Die andere Seite ist die, ich muss was tun. Ich muss dafür sorgen, dass es besser wird. Ich muss irgendwie eine Lösung schaffen. Ich weiß zwar nicht wie, ich mache 1000 Gesetze und Verbote und sonst irgendetwas und hoffe, dass es vielleicht irgendwo gut geht, aber Gewissheit habe ich nicht. Merken wir, wie groß dieser Unterschied ist in der Lebensperspektive, was die Zukunft angeht. Und deshalb wünsche ich uns, dass wir gemeinsam darauf bauen. Wir sind in den Augen Gottes. Jetzt und morgen und übermorgen. Gott hat einen Blick auf unser Leben. Dadurch wird nicht sofort alles ganz anders und ganz Happiness und was weiß ich was, schön und cool und sonst wie. Aber ich bin geborgen in seiner Hand. Und aus seiner Hand wird mich nichts herausreißen. Das ist die Zusage, die er uns gegeben hat, sofern wir unser Leben mit ihm leben.